Herzlich willkommen zu unserem Podcast für echte Lebensheldinnen, die nach der Diagnose Brustkrebs wieder Ja zum Leben sagen wollen. Ich bin Silke.
Und ich bin Isabella. Und wir wollen dich auf deiner Heldinnenreise begleiten.
Wir möchten dir zeigen, wie du die Heldin in dir wieder entdecken kannst.
Deine wahre Schönheit und deine Lebensfreude stehen im Mittelpunkt.
Wir helfen dir, in deine Kraft und Stärke zu kommen und dich ganz neu zu entdecken.
Viel Spaß mit dem heutigen Thema für deine Heldinnenreise.
Hallo, ich bin Heike von Lebensheldin und ich freue mich sehr, euch heute zu dieser Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Ich habe eine wunderbare Frau und Zahnärztin aus Hamburg zu Gast, Dr. Christine Arp. Liebe Christine, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, deine wunderbaren Erkenntnisse mit uns zu teilen.
Hallo Heike, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz toll, dass ich bei euch sein darf und Lebensheldinnen und ihre Hörer unterstützen darf, beziehungsweise ihre Mitglieder.
Super. Du, als Zahnmedizinerin kennst du dich bestens aus mit Zahn- und Mundhygiene. Und heute wollen wir uns ganz besonders einem Thema widmen, was man tun kann, um Begleiterscheinungen einer Krebstherapie in Bezug auf Mundschleimhaut vorzubeugen, zu minimieren oder im Nachgang zu heilen, falls es möglich ist, ja? Jetzt verrate mir doch bitte mal, warum du dich als Zahnärztin mit diesem Thema befasst. Wie kam es dazu? Wie bist du auf sowas gekommen? Toll, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Und zu der Frage, wie es dazu kam, ich glaube, als Zahnarzt stolpert man in das Thema Krebs rein. Ich habe das schon das erste Mal als Zahntechniker, ich habe vor meinem Zahnmedizinstudium eine Zahntechniker-Ausbildung gemacht und da bin ich schon den ersten Patienten begegnet, die im Mund einen Krebs hatten, die da operiert worden sind und da arg mit zu kämpfen hatten. Und im Studium hatte ich dann den Kontakt das erste Mal zu Frauen, die in ihrer Krankengeschichte Brustkrebs angezeigt hatten oder angegeben hatten. Und als Zahnarzt so im täglichen Leben, ich bin fast 15 Jahre Zahnarzt, das kommt öfter vor. Ne? Ich habe mal nachgelesen, um die 70.000 Neuinfektionen in Deutschland habe ich da so gefunden als Zahl. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man in seiner Praxis auch einen Patienten hat, der das schon mal hatte oder erkrankt, während er von uns begleitet wird. Und das ist ein relativ häufiges Thema, finde ich. Also in Krebsformen, wenn man fragt, hatten Sie mal eine Krebsgeschichte oder sind Sie mal an Krebs erkrankt, dann kommt da relativ häufig, ja, ich hatte mal einen Brustkrebs. Und das ist so ein Thema, dass man ganz, ganz klar ansprechen muss als Zahnarzt und kennen muss auch.
Wir kennen natürlich auch diese Zahlen mit 70.000 Neuerkrankungen. Jede siebte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben die Diagnose Brustkrebs. Jetzt kommt mir gerade, kannst du das irgendwo in deiner Patientenkartei auch irgendwo so, könntest du das bestätigen? Ist das gefühlsmäßig so? Ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass du die Zahlen
Nee, ich könnte auch keine Zahlen nennen, weil wir haben ja auch immer verschiedene Altersgruppen. Aber was mir so auffällt, ist, die werden jünger. Also in meiner saloppen Art formuliert, die werden krass jünger. Mhm. Ich habe gerade eine Patientin, die ist jetzt, die ist im Studium erkrankt. Also Wahnsinn, mit um die Mitte 20 und ich habe eine Patientin, eine ganz tolle, da ist das durch Rückenschmerzen aufgefallen. Die Rückenschmerzen waren aber ein gebrochener Rückenwirbel und der war gebrochen, weil der Brustkrebs eben schon da war und die ist auch eine sehr junge Frau und das gibt mir halt schon zu denken, dass dieses typische, die Erkrankung unserer Mütter ist es eben nicht mehr,
nein,
sondern es wird immer jünger und dadurch tun sich auch ganz andere Probleme auf und also Prämeno, ne, also ob sie es nun vor den Wechseljahren gekriegt haben oder nach den Wechseljahren, macht auch ein bisschen was anderes und da muss man einfach ein Auge drauf haben, dass man die Menschen da mitnimmt und auch unterstützt, finde ich. Mhm. Also das fällt auf, sie werden auf jeden Fall jünger.
Gibt es was, Gibt es irgendetwas, was Betroffene machen können, bevor die erste Chemo oder Bestrahlung ansteht für ihre Mundschleimhaut, Zahnfleisch, Zähne, was auch immer in deinen Bereich reinfällt?
Auf jeden Fall. Also ich persönlich kläre meine Patienten so auf, dass wenn sowas mal passiert, oder manche geben das ja auch an, dass ihre Geschwistern oder die Frauen der Familie das häufig haben,
ja.
Da reden wir ganz klar drüber, wenn man die Diagnose bekommt, Brustkrebs, die Brustkrebsdiagnose, ist das ein erschütternder Moment, und da ist mir auch bewusst, dass einem ganz andere Sachen durch den Kopf gehen als der Zahnarzt. Aber ich hoffe, dass am Ende dieses Podcasts viele Frauen die Erkenntnis mitnehmen, das ist nicht lebenswichtig, den Zahnarzt aufzusuchen, aber es kann mir total viel hinten raus ersparen. Mhm. Und ich glaube, diese Diagnose und die Therapien, die mit Brustkrebs einhergehen, bringen so viel Blödzeug mit und so viel Schreckliches, mit dem man sich so durch den Tag kämpfen muss und gegen an oder da mitleben muss, dass ich finde, dass es dann nicht noch was on top braucht. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig, dass man eben weiß, Diagnose heißt auch, ich muss an meinen Zahnarzt denken. Denn der Zahnarzt macht eines: der unterhält sich vor allem erstmal mit Kollegen. Und das ist immer gut, wenn alle Bescheid wissen. Und nicht so, der eine vor sich hin macht und der andere eigentlich nichts davon weiß, oder der Arzt denkt, war bestimmt beim Zahnarzt, und das nimmt dann immer ungünstige Entwicklungen. Und deswegen ist das wichtig, zum Zahnarzt gehen und erstmal sagen, ich habe die Diagnose bekommen. Dann auch am besten so ein bisschen durchsprechen, wenn der Plan schon steht, wenn es eine Chemotherapie gibt oder auch eine OP, eine chirurgische Therapie gibt oder eine Bestrahlung, dass man so ein bisschen auch den Zeitplan als Zahnarzt im Auge hat von seinem Patienten. Mhm. Und dann mache ich das so, dass ich den Hausarzt anrufe und den Gynäkologen auf jeden Fall. Den Hausarzt fürs Blutbild, damit ich immer weiß, wie die Entzündungsparameter und die Heilung so stehen. Der Gynäkologe, weil der natürlich auch die Antihormontherapie im Anschluss, wenn die gegeben wird, mit betreut. Der Onkologe, weil der die Chemotherapie steuert, der Radiologe, weil der die Bestrahlung macht. Und ich nehme auch immer noch, wenn der Patient sich das wünscht, und viele sind schon wegen Kiefergelenksbeschwerden vielleicht bei einem Physiotherapeuten oder Osteopathen, die nehme ich auch mit rein.
Okay.
Und dann telefonieren wir alle uns zusammen und sagen, so, los geht's, Plan steht. Und ich als Zahnarzt mache Folgendes: der Patient kommt in die Praxis, wir machen ganz normale, wir Zahnärzte nennen das ja immer so schön, den Befund. Also wir gucken, welcher Zahn ist in welchem Zustand, hat irgendwo einer noch ein Loch. Es werden auch nochmal aktuelle Röntgenbilder vielleicht gemacht, um zu gucken, ob Zahnwurzeln irgendwie eine Entzündung haben. Mhm. Ganz wichtig ist Zahnfleisch. Das Zahnfleisch ist total wichtig. Das lässt sich in 10 Sekunden einschätzen, ob das eine Entzündung hat, ob man vielleicht auch eine Parodontose hat. Oder wir Zahnärzte nennen das Parodontitis, also eine Erkrankung des Knochens, also eigentlich alles um den Zahn drumherum. Mhm. Das darf nämlich nicht sein. Sowas muss vorher therapiert werden, weil das unter den verschiedenen Therapien für den Brustkrebs eskalieren kann. Das kann richtig doof werden, mhm, und das muss man im Auge behalten. Das sind Kleinigkeiten, das zu messen, festzustellen, das ist eine Viertelstunde, dann weiß der Zahnarzt und der Patient, was los ist. Und manchmal, wenn klar ist, dass das eine aggressive Form ist, also man vielleicht eine stärkere Chemotherapie kriegt oder das Ganze auch länger sich hinzieht, dann biete ich bei uns in der Praxis den Patienten an, dass wir einen kostenlosen digitalen Scan machen. Mhm. Oder einen Abdruck kann man auch machen. Die andere Kollegen, die vielleicht keinen Scanner haben, machen einen Abdruck. Der kostet ganz wenig Geld. Mit vielen Krankenkassen kann man das auch besprechen, denn mit diesem Abdruck kann man hinten raus Schienen machen. Das erkläre ich nochmal bei den Symptomen, warum wir diese Schienen brauchen. Das sind Medikamententräger, und die hat man dann schon mal liegen, weil das hat den Vorteil, wenn man nachher, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, weil man in der Chemo ist oder eine Bestrahlung kriegt, dann hat der Zahnarzt das da schon liegen, kann das selber herstellen und gegebenenfalls auch auf dem Postweg zustellen.
Okay.
Wenn es einem so ganz dreckig geht, ne? Da muss man halt nicht extra antanzen dafür. Und dann, das ist so der erste Plan. Und wir reden ganz klar darüber, was kann einem eigentlich alles so passieren, wenn man diese Therapien da bekommt. Auf was muss ich mich einstellen? Passiert mir überhaupt was? Und da bin ich immer ein großer Freund. Entschuldige?
Ich wollte gerade fragen, was denn eigentlich so typische Begleiterscheinungen von einer Chemo sind? Was kann denn da eigentlich überhaupt passieren? Was macht die denn? Oder eine Strahlentherapie? Und was für Tipps hast du dafür?
Ich habe mich mit den Gynäkologen mal unterhalten und habe die Literatur mal gewälzt. Das war auch ganz interessant. Es gibt extrem wenig Studien zu Mundschleimhauterkrankungen, also was so kommt, wenn man eine Brustkrebstherapie kriegt. Mhm. Ich habe ganze 8 Studien gefunden. Das ist in der Medizin ungefähr gar nichts. Und da war ich schon so ein bisschen erstaunt drüber, weil viele Patienten, meine sprechen es an, weil sie wissen, okay, das kann kommen und wenn das kommt, sagst du mir Bescheid. Also sprechen die mich aktiv an. Aber bei vielen anderen Patienten muss man richtig nachfragen und sagen, hattest du dann irgendwie Probleme im Mund? Und da habe ich oft das Gefühl, dass die Frauen so mit den Folgen der Chemotherapie oder der Bestrahlung zu kämpfen haben, dass die manchmal denken, das, was da jetzt im Mund passiert, das ist jetzt einfach mal so, das nehme ich hin, da muss ich durch. Und wissen vielleicht auch gar nicht, dass man dagegen ganz easygoing was tun kann. Und vor allem, glaube ich, merken die Menschen auch nicht, wenn im Mund was schlimm entzündet ist, dass das einfach ihnen Lebensqualität nimmt. Und wenn sie dann wieder ganz entspannt essen und trinken können, wie viel Lebensqualität einem das einfach zurückgibt. Und ich finde, wenn einem so ein Scheiß passiert, dann muss man alles machen, damit es einem gut geht. Und Essen, finde ich, gehört dazu. Das ist Lebensfreude, Lebensqualität und das muss gehen.
Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, dem Körper die nötige Energie zuzuführen, dass man wirklich möglichst wieder gesund wird, ja, möglichst bald gesund wird, oder?
Genau, wer isst, der heilt, ne? Und genau. Vor allem einfach Fröhlichkeit, ne? Ein gutes Essen kommt, hebt die Stimmung. Ja. Also bei mir auf jeden Fall.
Ja.
Ich erzähle mal, was man so kriegen kann.
Bitte.
Also wir unterscheiden mal grob vorab in die verschiedenen Therapieformen, die man haben kann. Mhm. Und zwar das Erste ist, dass manche Frauen, Gott sei Dank nicht mehr alle, eine chirurgische Therapie haben. Das heißt, sie werden operiert, ganz klassisch operiert und haben dann Narben. Diese Narben, je nachdem, ob die Lymphknoten noch mit entfernt worden sind und wo die Lymphknoten vielleicht auch befallen worden sind, muss man da als Zahnarzt ein bisschen drauf gucken, weil die Patientinnen, und ich rede jetzt vielleicht im Gespräch mal, um es vorwegzunehmen, von den Patientinnen, weil Männer habe ich als Patienten noch nicht gesehen und haben auch die Minderheit von 1%, habe ich gesehen. Deswegen, liebe Männer, wenn ihr zuhört, verzeiht mir das bitte, dass ich hier hauptsächlich von Frauen rede. Ihr seid natürlich auch herzlich willkommen und es betrifft euch alle ganz genauso. Die Frauen, wenn die Brust-OP bekommen, kriegen danach manchmal Haltungsprobleme durch den Narbenzug, der da auftritt. Und die muss man im Auge behalten, weil dieser Narbenzug sich über den, wir nennen das immer die Zahnärzte so schön, den Halteapparat, sprich die Schultermuskulatur, die Haltung des Körpers aufs Kiefergelenk projizieren können. Also das Kiefergelenk kann Beschwerden machen. Man kann Kiefergelenkschmerzen haben, man kann das Gefühl haben, dass das im Mund irgendwie nicht mehr so zusammenbeißt, die Zähne, wie sie gehören. Und da muss man immer so ein bisschen als Zahnarzt diesen Wundmuskel, diese Verletzung durch die OP im Auge behalten. Das ist wichtig.
Ist ja mega spannend. Also da wäre ich jetzt, ich war ganz gespannt, wie du den Bogen schlägst von einer OP-Narbe in dein Gebiet. Spannend.
Ja, aber das ist voll super.
Ja.
Und da kannst du echt so viel machen, ne? Weil diese Haltungsprobleme, also weißt du, wenn dir schon eh alles wehtut und dann noch der Rücken und das Kiefergelenk, das ist ja wohl richtig Mist. Mhm. Und das ist ganz einfach, indem man dann die Patientinnen überweist zu sehr guten Physiotherapeuten, die sind da auch untereinander spezialisiert und auch Osteopathen oder manchmal gibt es auch total gute Kombinationen, dass ein Physiotherapeut auch ein Osteopath ist. Und da gibt es gute Leute, die da ganz viel lösen können und vor allem auch diese Verhärtung der Narbe auch mitbehandeln können. Mhm. Das finde ich richtig toll. Mhm. Also da kann man schon mal so, das ist aber so das Kleinste weg. Dann steigen wir einmal mit der Chemotherapie. Die Chemotherapie habe ich in Rücksprache mit den Gynäkologen rausgehört. Da kann man schon so einiges haben. Das hängt allerdings davon ab, was man für eine Chemotherapie bekommt, sprich was da so zusammengesetzt wird als Therapie und auch in welcher Dosis und wie lange. Mhm. Da sagen viele Gynäkologen, da merke ich, dass meine Patienten Probleme im Mund bekommen. Die Probleme sehen so aus, dass die Mundschleimhaut, also das Zahnfleisch, was am Kiefer ist, aber auch so, wir reden auch von der Gaumenschleimhaut, ne? Also was am Gaumen ist, was runter bis zum Rachen geht, so ein bisschen schon in den Hals hinten rein. Und auch die Lippen an der Innenseite haben auch eine Schleimhaut. Das alles kann sich entzünden. Und das kann sich, wenn man nicht rechtzeitig losgeht, und jetzt, ne, wichtig, Mädels, geht los, das kann halt so weit gehen, dass das so richtig offene Stellen hat. Und das muss so einfach nicht so weit kommen. Und das kann man schon gucken, wenn man den Patienten vor der Therapie sieht, ob der generell schon mal so eine Anlage zu einer Zahnfleischentzündung hat.
Okay.
Deswegen gehen bei uns die Patientinnen, bevor sie in die Chemotherapie gehen, da machen wir auch alles möglich, gehen zuerst in die Zahnreinigung, damit die picobello sauber geputzt und geschniegelt und gestriegelt in die Chemotherapie gehen. Denn alles, was wir jetzt gleich besprechen, muss man sich einfach mal vor Augen halten. Was nicht da ist, kann auch keinen Ärger machen. Mhm. Denn in meinem Job ist es so, Bakterien sind die, die in der Mundhöhle den Ärger machen. Ob die jetzt auf dem Zahnfleisch eine Entzündung machen, ob die vielleicht auch in den sogenannten Zahnfleischtaschen bei einer Parodontitis oder Parodontose das richtig verschlimmern, die müssen da sein. Mhm. Und da sind auch nicht gleich alle gleich schlimm. Es gibt auch gute Bakterien im Mund, aber diese fiesen Viecher, die müssen weg. Mhm. Und wenn die erst gar nicht da sind, dann gibt es auch keine richtige Zahnfleischentzündung, beziehungsweise deutlich moderater, als man das sonst hätte. Mhm. Wenn die aber da sind und nicht behandelt werden, dann machen die eben richtig Entzündungen und die machen auch zusammen mit den Parodontosebakterien einen Knochenabbau. Und da habe ich in der Literatur gefunden, das fand ich ganz interessant, das habe ich auch so in der Praxis beobachtet, Brustkrebspatienten haben relativ häufig Parodontose. Man sieht sogar, es gibt schon die ersten Untersuchungen, dass es irgendwie einen Zusammenhang damit geben muss.
Okay.
Da ist man noch nicht so richtig weiter, aber es ist schon mal aufgefallen, also dass die Entzündung vom Zahnfleisch, vom Zahnhalteapparat und vom Knochen haben, ist schon mal aufgefallen. Und das, wenn das eben in der Chemotherapie wird ja deine Immunlage einmal gekillt. Mhm. Und das heißt, so eine Bakterien können machen, was sie wollen. Und das tun die dann auch. Und dann führt das eben über den Knochenabbau nicht nur zu Karies, sondern eben auch zum Verlust der Zähne. Je nachdem, wie schlimm man schon vorab gestartet ist. Ne? Und das ist doch doof. Das muss weg.
Ja.
Und das Zweite ist, überall, wo bakterielle Infektionen sind, da siedelt sich voll gerne was rauf. Und zwar im Mund ist das eine Pilzinfektion. Das merkt man manchmal durch so eingerissene Mundwinkel, die irgendwie nicht abheilen wollen. Und das brennt im Mund wie Harry. Oder aber man kriegt noch eine virale Infektion obendrauf. So das Typischste ist zum Beispiel ein Herpes. Herpes kann aber auch richtig gemein sein, kann es auch nicht mehr essen und schlucken. Mhm. Und das sind so die Sachen, die mit einer Chemotherapie in Verbindung gebracht werden. Aber auch mit der Antihormontherapie.
Okay.
Denn da ist es so, dass die Antihormontherapie wirkt über ein Senken des Östrogenspiegels. Und unsere Mundschleimhaut und die Spuckedrüsen reagieren auf Östrogen. Deswegen haben wir per se schon mal im Alter, also je älter wir werden, ein bisschen trockeneren Mund. Das ist was Normales. Aber die Antihormontherapie macht das deutlich schlimmer oder deutlich mehr. Und deswegen leiden die Menschen ganz oft unter einer Mundtrockenheit. Und die hat dann die Folge, wenn dieser die Spucke fehlt. Spucke ist halt was total Geniales, ne? Spucke ist toll. Spucke brauchen wir alle. Ja, Spucke ist echt super, ne? Wir haben vier Speicheldrüsen schon mal im Mund unter der Zunge und dann haben wir nochmal zwei jeweils rechts und links eine in der Wange. Da ist schon echt was los. Und die Spucke ist dafür da, einmal, dass wir überhaupt, wenn wir essen, die Nahrung so, schönes Wort jetzt, einspeicheln können. Lieblingswort, einspeicheln. Das rutscht einfach gut von rechts nach links, kann gut zerkaut werden. Und in der Spucke sind ja schon Enzyme drin, die die erste Station der Verdauung sind. Das ist also total wichtig, auch dass die Verdauung da steht. Und wir schmecken dadurch. Und in der Spucke sind auch noch Abwehrsachen drin. Da ist, was ist denn da noch so drin?
Aber da heißt das, Christine, wenn ich jetzt einen trockenen Mund habe, beziehungsweise wenn kein Speichel zur Verfügung steht oder zu wenig, dass ich tatsächlich die Nahrung geschmacklich gar nicht wahrnehmen kann?
Ja, das stimmt. Okay. Das, man sagt zwischen 40-75%, also ich mache jetzt mal die Mitte da draus, mindestens jeder zweite schmeckt während der Chemo- oder Antihormontherapie schlechter bis ganz wenig. Das ist eben, weil da nichts aufgespaltet wird im Mund, ne? Und dann kann es nicht zu den Geschmacksknospen auf der Zunge transportiert werden, dann schmeckst du einfach schlichtweg nichts.
Ist vielleicht auch nicht gerade die dramatischste Begleiterscheinung, aber wenn man sowieso Schwierigkeiten hat, irgendwo was zu essen, ja, und wenn das dann noch nicht mal schmeckt, dann hat man ja wahrscheinlich auch noch nicht mal Lust, etwas zu essen, ja?
Also, ja, genau. Genau so würde ich es auch sagen, und das Zeug hat aber auch noch einen anderen Effekt, und zwar in der Spucke sind Mineralien drin, wenn alles gut läuft, die auch dafür sorgen, dass eben Bakterien erst gar nicht sich so anheften können, weil auch die so ein bisschen weggespült werden, sondern dass auch wenn man eine Karies, so eine beginnende Karies hat, dass die auch zum gewissen Grad gestoppt werden kann durch die Spucke.
Okay.
Und das ist halt auch alles weg. Das heißt, die Patienten kriegen, wenn es trocken ist, können einfach die Bakterien sich super gut anheften und man kriegt noch ein schönes Loch. Und das sind ja alles so Sachen, da musst du doch zum Zahnarzt, wenn es dir nicht gut geht. Und diese Karies kommt dann auch immer in einen Bereich auf der Wurzeloberfläche, wo auch jeder Zahnarzt ganz traurig guckt und da Probleme hat, das noch so hinzubiegen, weil das einfach so in der Kniekehle salopp formuliert ist vom Zahn. Und das wird immer schwerer, den auch dann wirklich zu erhalten. Ne? Also da gibt es echt ganz, ganz viele Sachen, die einem passieren können. Und es gibt auch noch eine ganz wichtige Sache, die betrifft auch bei weitem nicht jeden, aber diese Antihormontherapie sorgt dafür, dass die Knochendichte auch ein bisschen abnimmt. Und deswegen kriegen viele Patienten sogenannte Bisphosphonate. Und das jetzt mal ganz doll aufmerken, das ist total wichtig, das seinem Zahnarzt zu sagen. Denn Bisphosphonate haben einen ganz entscheidenden Einfluss auf den Knochenstoffwechsel und damit auf die Heilung vom Knochen. Und wir haben jetzt vorhin schon gehört, es gibt relativ viele Chancen, einen Zahn zu verlieren in der Therapie. Und wenn der gezogen werden muss, während man diese Bisphosphonate bekommt, dann kann es schwerwiegende Komplikationen geben. Das ist ganz schlecht für den Patienten gut zu managen als Arzt. Und deswegen ist uns das als allen Zahnärzten, glaube ich, spreche da, glaube ich, für alle meine Kollegen mit, total wichtig, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und deswegen würde ich gerne einmal mit euch besprechen oder vielleicht die eine oder andere Anregung haben oder Tipp, wie man das verhindern oder einfach auch abschwächen kann.
Eben durch einen Besuch vor Beginn der Therapie beim Zahnarzt.
Genau, aber wenn man es eben auch hat, kann man auch schon ganz gute Sachen machen.
Okay.
Und wollen wir es mal so durcharbeiten oder hast du ein Lieblingssymptom?
Sehr, 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 super gerne. Also wirklich alles, was du uns und unseren Zuhörern, unserer Zielgruppe mitgeben kannst, dafür sind wir super dankbar.
Wenn einer auch nicht mitkommt bei dem Ganzen, was ich hier so an Fakten auf den Tisch haue in meinem geballten norddeutschen Temperament, kann er mich auch jederzeit anschreiben und nochmal nachfragen. Das ist gar kein Problem. Das mache ich sehr gerne und beantworte das auch gerne nochmal.
Wir werden deine Kontaktdaten unten in den Shownotes ergänzen, sodass man dich kontaktieren kann. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, liebe Christine, dass wir auch deine ganzen Tipps in einem Blogbeitrag auf unserer Webseite verarbeiten, sodass wir tatsächlich irgendwo die Verlinkungen herstellen können.
Das freut mich total, weil je mehr das Wissen, desto mehr kann geholfen werden. Und ihr werdet gleich sehen, das ist alles hier keine Magie.
Wir hoffen sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und du ganz viel für deine Heldinnenreise für dich mitnehmen konntest. Mehr Inspirationen bekommst du unter www.lebensheldin.de.
Wir freuen uns, wenn du uns bei Instagram @lebensheldin deine Gedanken zu dieser Folge mitteilst. Was war für dich besonders wichtig? Was möchtest du vielleicht jetzt in deinem Leben verändern? Und was hat dich berührt? Schreib uns das bitte in die Kommentare. Wir freuen uns riesig, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat.
Und hinterlass uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und hilf damit, dass der Podcast ganz schnell ganz viele Frauen erreicht und sie wieder in ihre Kraft bringt.
Schick uns gerne eine Nachricht, welche Themen du dir in diesem Podcast wünschst. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir.
Und bitte denk dran, du bist die Heldin deines Lebens.